Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 13. Problem lösen. Ausgewählte Phänomene und Befunde. In diesem Kapitel wird auf einige Phänomene im Bereich des Problemlösens hingewiesen. Dazu zählt das Phänomen der Einsicht und des Aha-Erlebnisses ebenso wie dasjenige der Einstellung, des analogen Problemlösens, der Expertise oder auch das der Notfallreaktion des kognitiven Systems. Doch zuvor soll kurz über Phänomene allgemein gesprochen werden. Abschnitt 13.1. Über Phänomene allgemein. Was ist ein Phänomen? Zunächst einmal handelt es sich dabei um ein beobachtbares oder erfahrbares Geschehen, in Klammern griechisch Phänomenon gleich sichtbares Erscheinung. In den Naturwissenschaften bezeichnen Phänomene meistens Sachverhalte, die auf empirischen Daten beruhen. Von diesem naturalistischen Phänomenbegriff ist ein geisteswissenschaftlicher Begriffsgebrauch zu unterscheiden, bei dem es in der Tradition Edmund Husserls um Erkenntnis auf der Basis des unmittelbar Gegebenen geht. Auch wenn wir uns im vorliegenden Kapitel auf den naturwissenschaftlichen Phänomenbegriff stützen und damit diesen Abschnitt abschließen könnten, soll doch kurz auf die phänomenologische Orientierung der Denkpsychologie verwiesen werden, wie sie von Graumann, in Klammern Vergleiche 1964, zusammenfassend berichtet und später auf das Feld der Umweltpsychologie übertragen wird. Dass am Anfang jeder Wissenschaft das Staunen über ganz bestimmte Vorgänge steht, sagt noch nicht, dass man phänomenologisch orientiert vorgeht. Die genaue Deskription eines Phänomens begründet zunächst einmal den ersten Teil des Dreiklangs, bestehend aus Beschreiben, Erklären und Verstehen, der unserem wissenschaftlichen Selbstverständnis zugrunde liegt. Eine sorgfältige Deskription steht zwangsläufig am Anfang. Nur von hier aus kann man überhaupt zur Kausalerklärung weitergehen. Wissenschaft kann nicht mit dem Erklären anfangen, sondern muss Phänomene in den Vordergrund rücken, die es dann zu erklären gilt. Phänomenologie ist mehr als bloße Deskription. Sie ist Graumann zufolge eine methodologische Haltung, humanwissenschaftliche Probleme zu sehen, zu reflektieren und entsprechend Fragen zu stellen. Im Zentrum steht dabei die Kernannahme einer intentionalen Person-Umwelt-Beziehung. Diese Intentionalität wiederum ist ein Grundzug menschlichen Erlebens, in Klammern Bewusstsein und Handelns, der ein Gerichtetsein auf etwas bezeichnet. Da sich menschliche Intentionalität immer in einem Körper ereignet, der an einen bestimmten Ort gebunden ist, kommt dadurch immer die Perspektivität des Handelns, in Klammern im Sinne der beschränkten Perspektive zum Tragen. Phänomenologie in der Denkpsychologie definiert Graumann wie folgt. Als phänomenologisch bezeichnen wir diejenigen Deskriptionen, die Denkprozesse und Gedanken rein in Terminis ihrer unmittelbaren Erfahrbarkeit beschreiben. Das heißt, ausschließlich innerhalb der Grenzen, aber auch bis zu den Grenzen, in denen wir uns als denkend erfahren, mit der Absicht, wesentliche Kriterien des Denkens zu gewinnen. Dass die deskriptive Psychologie des Problemlösens im Argen liegt, um ein graumannsches Diktum abzuwandeln, scheint mir auch im Jahre 2010 gültig zu sein. Dennoch sollen zu einigen Phänomenbereichen kurze Darstellungen gegeben werden, mit denen der Gegenstand der Problemlöseforschung jedenfalls näher eingegrenzt werden kann. Abschnitt 13.2. Einsicht und Aha-Erlebnis. Einsicht ist ein faszinierendes Phänomen. Wenn zum Beispiel von einem Wissenschaftler, wie dem Chemiker Kekulé, berichtet wird, er habe die Ringstruktur des Benzols entdeckt, als er während eines Schlummers von einer Schlange träumte, die sich in den Schwanz biss, kommt einem dieser Vorgang fast wie eine mystische Eingebung vor. Die unerwartet im Bewusstsein auftauchende Lösung eines lange ungelöst gebliebenen Problems fasziniert vor allem deswegen, weil sie scheinbar überraschend und ohne klare Herleitung auftritt. Hier steht die Plötzlichkeit der Einsicht im Kontrast zu solchen Problemlösungen, die quasi gesetzmäßig aus einem vorangehenden Problemlöseprozess hervorgehen und fast zwangsläufig erscheinen. Definition: Einsicht ist die plötzlich und unerwartet im Bewusstsein auftauchende Lösung eines lange ungelöst gebliebenen Problems. Definition Ende. Karl Bühler hat das im Zusammenhang mit plötzlicher Einsicht auftretende Phänomen des Aha-Erlebnisses erstmalig beschrieben. Unter einem Aha-Erlebnis versteht er ein charakteristisches Aufblitzen bei echter Struktureinsicht, also ein starkes subjektives Erlebnis von plötzlichem Verstehen eines Phänomens. Das Aha-Erlebnis ist ein Sonderfall von Einsicht und geht mit ganz bestimmten Hirnaktivitäten einher. Definition: Ein Aha-Erlebnis ist das plötzliche und unerwartete Verstehen eines Phänomens, eine Lösungsidee, die die verborgene Struktur eines Problems erkennt. Dimensionen von Einsicht: Die bei Knoblich und Oellinger in Klammern Vergleiche 2006 dargestellten Definitionsvorschläge von Einsicht beziehen sich auf die phänomenale Dimension, die Aufgabendimension und die Prozessdimension. Phänomenale Dimension: Die phänomenale Dimension betont das plötzliche, unerwartete und überraschende Erscheinen einer Lösungsidee im bewussten Erleben des Problemlösens, in Klammern Vergleiche Knoblich und Oellinger 2006, verbunden mit dem Gefühl einer unabsichtlichen Herbeiführung der Lösung. Aufgabendimension: Die Aufgabendimension nimmt Bezug auf Problemmerkmale, die einen Unterschied zwischen Einsichts- und Nicht-Einsichtsproblemen ausmachen soll. Potenziell in Frage kommen das Verhältnis von Problemschwierigkeit zu Anzahl möglicher Lösungen. Bei Einsichtsproblemen handelt es sich eher um schwierige Probleme mit wenig Lösungsmöglichkeiten. Prozessdimension: Die Prozessdimension betont die Tatsache, dass Einsicht durch eine Veränderung der Problemrepräsentation im Verlauf der Problembearbeitung eintritt. Gehen die anfänglichen Lösungsversuche zunächst noch in eine Sackgasse, wird durch eine spätere Änderung der Repräsentation die Lösung überhaupt erst möglich. Exkurs: Einsicht beim 9-Punkte-Problem. Ein gutes Beispiel für den Aspekt der Problemrepräsentation stellt das 9-Punkte-Problem dar. Das 9-Punkte-Problem fragt danach, wie sich 9 quadratisch angeordnete Punkte mit maximal 4 Linien verbinden lassen, ohne dabei den Stift abzuheben. Typischerweise erfolgen die ersten Lösungsversuche durch Linien innerhalb des gedachten Quadrats, das aus den Eckpunkten aufgespannt wird. Doch die Lösung kann erst erfolgen, wenn man auch Linienführungen außerhalb dieses Quadrats zulässt. Dies ist ein Beispiel dafür, dass plötzliche Einsicht mit einer Änderung der Repräsentation verbunden ist. Abschnitt: Einsicht als Gegenkonzept zum Trial-and-Error-Verhalten. Das Konzept der Einsicht ist von Köhler, in Klammern Vergleiche 1921, als Gegenentwurf zum behavioristischen Konzept des Trial-and-Error-Verhaltens entwickelt worden. Die Annahme, dass eine Problemsituation als Ganzes wahrgenommen werde und nicht in Form von Teilen, ist Teil der Ganzheits- und Gestaltpsychologischen Grundannahmen. Veränderungen in der Wahrnehmung einer Problemsituation führen zu verändert wahrgenommenen Relationen zwischen den Strukturelementen und damit potenziell zur Einsicht. Wolfgang Köhler hat den Begriff Einsicht als Fachvokabel in die Psychologie eingeführt, in Klammern Vergleiche 1921, um damit ausgerechnet Verhaltensweisen von Schimpansen zu beschreiben. Seine Intelligenzprüfungen an Menschenaffen haben Einsicht als intelligenten Werkzeuggebrauch im Tierreich nachgewiesen. Heute wird dieser Begriff vor allem zur Kennzeichnung menschlichen Denkens herangezogen. Abschnitt: Neuere Einsichtstheorien. Moderne Einsichtstheorien bauen auf der Problemraumkonzeption von Newell und Simon, in Klammern Vergleiche 1972, auf, wonach Problemlösen als Suche in einem Problemraum verstanden werden kann. Dieser Problemraum umfasst alle möglichen Zustände, die sich bei der Bearbeitung eines Problems durch Anwendung entsprechender Operatoren erzeugen lassen. Dieser Problemraum, der jeden denkbaren Zustand des Problems enthält, kann durch eine Aufgabenanalyse präziser bestimmt werden. Durchsucht wird dieser Raum nach Ansicht von Newell und Simon nicht zufällig, sondern mittels Heuristiken, in Klammern Daumenregeln, die den Suchvorgang erheblich vereinfachen können. Neuere Einsichtstheorien, die auf die Problemraumkonzeption zurückgreifen und bei Knoblich und Oellinger, in Klammern 2006, ausführlicher dargestellt werden, sind die Theorie repräsentationaler Veränderung von Olson, in Klammern Vergleiche 1992, oder die Theorie dynamischer Einschränkungen von McGregor, Ormerod und Chronicle, in Klammern Vergleiche 2001. Während die erstgenannte Theorie auf die Reinterpretation perzeptueller Informationen, die Zerlegung von Gruppierungen und die Erweiterung von Zielvorstellungen abhebt, geht letztere auf Veränderungen der Repräsentation infolge des Erreichens von Sackgassen ein, aus denen heraus neue Teilziele und damit auch neue Operatoren generiert werden. Abschnitt 13.3 Einstellung Definition Ein Einstellungseffekt liegt vor, wenn bei einer Serie ähnlicher Probleme ein bestimmtes Lösungsmuster zur Routine wird und selbst dann ausgeführt wird, wenn es einfachere, in Klammern kürzere, Lösungswege gibt. Definition Ende. Von Einstellungseffekten, in Klammern Problem Solving Set, spricht man seit den bekannten Umfüllaufgaben von Luchins, in Klammern Vergleich 1942, die in eindrucksvoller Weise aufzeigen, wie sich frühere Erfahrungen mit einem Problem auf dessen Bearbeitung auswirken. Die von Luchins demonstrierten Effekte waren negativer Art, ähnlich wie Dunkers Konzept der funktionalen Gebundenheit und scheinen auf den ersten Blick eine Schwachstelle des Problemlösens aufzuzeigen. Sein Versuchsaufbau wird daher nachfolgend etwas genauer beschrieben. Studienbox Einstellungseffekte in den Umschüttaufgaben von Luchins Luchins stellte seine Versuchspersonen vor Umfüllaufgaben, bei denen eine bestimmte Zielmenge Z durch Umschütten in drei unterschiedlich große Gefäße, in Klammern A, B, C, zu erreichen war. Siehe dazu Tabelle 13.1 im gedruckten Buch. In den ersten fünf Durchgängen wurde ein bestimmtes Lösungsmuster induziert, in Klammern Z ist gleich B minus A minus 2C. Danach kamen vier kritische Testdurchgänge. Die ersten beiden davon, in Klammern 6 und 7, ließen sich mit dem bekannten Schema lösen, aber es gab auch jeweils eine kürzere und damit einfachere Variante, die zum Ziel führte. In Klammern Z ist gleich A minus C oder Z ist gleich A plus C. Ein weiterer Durchgang, in Klammern 8, ließ sich mit dem alten, langen Muster nicht mehr lösen, die beiden weiteren Testdurchgänge 9, 10 erlaubten wiederum entweder die alte, umständlichere Lösung oder die neue Kurzform. Was sich in den Versuchen von Luchins an über 900 Versuchspersonen, in Klammern Schülern und Studenten, herausstellte, war die Ausbildung einer Routine in kürzester Zeit. Nach nur 5 Durchgängen waren die Schritte so mechanisiert, dass etwa 75% der Versuchspersonen darauf beharrten, selbst als es kürzere Wege gab. Kontrollgruppen, die von Anfang an mit den Durchgängen 6 bis 10 begannen, wählten zu annähernd 100% von Anfang an den kürzeren Weg. Wie lässt sich scheinbar so ineffektives Problemlöseverhalten erklären? Sweller und Guy, in Klammern Vergleiche 1978, haben zwei konkurrierende Erklärungen experimentell geprüft. Nach der einen, die auf Hull, in Klammern 1920, zurückgeht, lernen Versuchspersonen eine Serie verwandter Aufgaben leichter, wenn sie in aufsteigender Schwierigkeitsstufung dargeboten werden als umgekehrt, in Klammern Sequenzeffekt. Ein Einstellungseffekt tritt auf bei einem Bruch in der Sequenz. Nach der anderen, die auf Levine, in Klammern Vergleiche 1975, zurückgeht, prüfen Versuchspersonen Hypothesen aus einem den Aufgaben entsprechenden Hypothesenraum, in Klammern Hypothesentheorie. Ein Einstellungseffekt zeigt sich dann, wenn plötzlich Hypothesen aus einem anderen Hypothesenraum benötigt werden. Sweller und Guy stellen in ihrer Untersuchung fest, dass beide Ansätze nicht unvereinbar sind und sowohl der Sequenzeffekt als auch das Einstellungsphänomen durch eine modifizierte Hypothesentheorie erklärt werden können. Die Modifikation besteht in der Formulierung von zwei Annahmen über das Hypothesentesten. A. Bei der Bearbeitung einer Reihe als verwandt betrachteter Probleme werden Hypothesen gewählt, die den bisherigen, richtigen Hypothesen sehr ähnlich sind. B. Es gibt eine positive Beziehung zwischen der Komplexität des Problems und der Anzahl möglicher Hypothesen. Einfache Probleme erlauben wenige Hypothesen, komplexe dagegen besitzen einen umfangreicheren Hypothesenraum. Ein Sequenzeffekt kommt demnach zustande, weil durch Annahme A mit jeder schwieriger werdenden Aufgabe schon gleich nah an der Lösung liegende Hypothesen geprüft werden. Gerade bei den schwierigen Aufgaben, die gemäß Annahme B den größeren Hypothesenraum aufweisen, macht sich dieser Vorteil besonders bemerkbar. weswegen die umgekehrte Aufgabenbearbeitung von schwer nach leicht erheblich mehr Probleme bereitet. Ein Einstellungseffekt kommt demnach zustande, weil Versuchspersonen zunächst einen Lösungsraum mit komplexer Struktur bearbeiten, indem sie sich gemäß Annahme A nah an der zuletzt erfolgreichen Hypothese bewegen und deswegen die einfache Lösung der Testaufgaben nicht in Betracht ziehen. Nach dieser Vorstellung sind sowohl Sequenzeffekt als auch Einstellungsphänomen zwei Seiten einer Medaille, die für die kognitive Ökonomie den sparsamen Mitteleinsatz der problemlösenden Person sprechen. Es ist sparsam und vernünftig, die bislang erfolgreichen Hypothesen weiter beizubehalten. Der Gewinn besteht in der schnelleren Bearbeitung aufeinanderfolgender Probleme. Der Preis, den man für diesen Vorteil zahlen muss, ist der Einstellungseffekt. Abschnitt 13.4 Analoges Problemlösen. Analoges Problemlösen beschreibt einen Phänomenbereich, der für Menschen und deren Denkaktivität charakteristisch ist. Es geht um das Nutzen von Erfahrungen durch Übertragen von Prinzipien aus einem Bereich in einen anderen Bereich. Definition: Analoges Problemlösen ist das Nutzen von Erfahrungen durch Übertragen der Prinzipien aus einem Bereich, in Klammern Quelldomäne, auf einen anderen Bereich, in Klammern Zieldomäne. Definition Ende. Ein Beispiel: Das Atommodell von Niels Bohr. Analoges Problemlösen lässt sich durch ein Beispiel aus der Physik illustrieren. Niels Bohr hat 1913 ein Atommodell präsentiert, demzufolge kleine elektrisch geladene Teilchen namens Elektronen um einen Atomkern kreisen. Diese Vorstellung geht zurück auf ein Modell des Weltalls, in dem verschiedene Planeten auf Kreisbahnen um die Sonne rotieren. Das Bohrsche Atommodell ist somit in Analogie zum Modell des Sonnensystems zu sehen. In Klammern siehe dazu Tabelle 13.2 im gedruckten Buch. Auch wenn die Analogie zwischen Sonnensystem und Atommodell schnell an ihre Grenzen stößt, in Klammern ein Elektron kann nicht einfach ein klein bisschen von seiner Energie abgeben und dann auf einer leicht anderen Bahn weiterlaufen, sondern es kann nur bestimmte Energiewerte annehmen, sogenannte Quanten, und nach heutiger Lehrmeinung Elektronen nicht über die Eigenschaft Ort verfügen, in Klammern sie daher auch nicht auf Bahnen um den Atomkern kreisen, ist doch die Parallelität zwischen Sonne und Atom zunächst einmal stimulierend gewesen. Beispiel Ende. Abschnitt Problemlöseprozesse. Die Grundidee des analogen Problemlösens besteht darin, dass Lösungsprinzipien aus einer Quellendomäne auf eine neue Zieldomäne übertragen werden. Zwei Prozesse werden als entscheidend angesehen. Erstens, der Abruf gespeicherter Probleme und deren Lösungen, in Klammern die Quellen, sowie zweitens, das Herstellen einer Abbildung, in Klammern Mapping, von der Quellen auf die neue Zieldomäne. Abruf gespeicherter Probleme und deren Lösungen. Hinsichtlich des Abrufs gespeicherter Probleme lassen sich Menschen oft von Oberflächenmerkmalen verführen. Gick und Holjoak in Klammern, Vergleiche 1980 und 83, konnten zeigen, dass die Ähnlichkeit von zwei strukturgleichen Problemen hinsichtlich ihrer Tiefenstruktur von den Versuchspersonen nicht erkannt wird, wenn nicht explizit auf die Ähnlichkeit hingewiesen wurde. Zunächst wurde das bereits in Abschnitt 12.3 vorgestellte Strahlenproblem von Duncker, in Klammern Vergleiche 1935 und 74, bearbeitet. Hierbei wurde ein Verfahren gesucht, mit dem eine erkrankte Person so bestrahlt werden kann, dass die Strahlen nur das krebskranke Zielorgan, nicht aber umliegendes Gewebe schädigen. Das strukturgleiche Problem bestand in einem kleinen Land, das von einem Diktator beherrscht wird, der sich im Landesinneren auf seiner Burg verschanzt hat. Auf den vielen Wegen zur Burg waren Minen vergraben, die zwar kleine Gruppen von Personen sicher passieren konnten, bei der großen Militäreinheit jedoch explodierten. Gesucht war eine Strategie zur erfolgreichen Eroberung der Burg. In diesem Fall bestand die Lösung darin, dass der gegnerische General seine Truppen in kleine Gruppen aufteilt, die sich alle auf verschiedenen Wegen zur Burg bewegen, sodass sie zur gleichen Zeit dort ankommen und mit ihrer Übermacht die Burg erobern können, ohne vorher von den Minen aufgehalten worden zu sein. Die strukturgleiche Bestrahlungssituation ist damit gelöst. Bündele die Strahlen so auf das Geschwür, dass es dort seine maximale Wirkung im Brennpunkt entfaltet, ohne auf dem Weg durch das gesunde Gewebe Schaden anzurichten. Herstellung einer Abbildung zwischen Quellen- und Zieldomäne. Hinsichtlich des zweiten Prozesses der Herstellung einer Abbildung zwischen Quellen- und Zieldomäne ist die Situation komplizierter. Verschiedene strukturelle Aspekte der Quelle werden mit der Struktur des Ziels verglichen, in Klammern das Verhältnis zwischen Erde und Sonne in Relation zum Verhältnis von Atomkern und Elektron, und auf Ähnlichkeit hin überprüft. Erstaunlicherweise entdecken wir schnell, wie eine Abbildung gemeint ist. Wenn man hört, sein Rechtsanwalt ist ein Hai, lassen sich verschiedene metaphorische Deutungen neben der wörtlichen, nicht gemeinten Aussage, in Klammern Tiere werden nicht als Rechtsbeistände vor Gericht zugelassen, entdecken. Er hat Haut wie ein Fisch, seine Zähne sind gelb wie beim Hai, er hat Stummelarme und Beine, er schwimmt im Wasser und so weiter. All das sind nicht die richtigen Abbildungen. Gemeint ist, der Rechtsanwalt ist so gefährlich und raubtierhaft wie der Hai. Ganz offensichtlich ist das Herstellen der richtigen Abbildung ein schwieriger Prozess und kann auch zu Missverständnissen oder Verletzungen des guten Geschmacks führen, wenn etwa der Papst als Gottes Rottweiler bezeichnet wird, in Klammern so die Schlagzeile des britischen Daily Mirror zur Papstwahl im April 2005. Möglich ist aber auch, dass kreative Verbindungen gefunden werden. Abschnitt: Analogien, Metaphern und Kreativität. Kreativität bedeutet das Herstellen neuer Assoziationen und das Ziehen von Analogieschlüssen. Analogien und Metaphern spielen hierbei eine besondere Rolle, da sie zum Vergleich zwischen Bekanntem und Unbekanntem, in Klammern beziehungsweise weniger Bekanntem, zwingen und innovative Problemlösungen nahelegen. Was hat etwa die Struktur des Benzols mit einer Schlange gemein, die sich in den Schwanz beißt, in Klammern gemäß dem Uroboros-Traum, der 1863 zur Entdeckung des Benzolrings durch Auguste Kekulé geführt haben soll. Bei entsprechendem Vorwissen wird klar, dass die Struktur des Benzols als Ringform gedacht werden kann, womit aus etwas Bekanntem eine Analogie zu etwas Unbekanntem gezogen wurde. Für einen Computernovizen kann es hilfreich sein, ein bestimmtes Symbol auf seinem Desktop als Papierkorb kennenzulernen, indem man nicht mehr benötigte Objekte hineinwirft. Wie allerdings der Leerungsprozess zu bewerkstelligen ist, wird damit nicht verraten. In Klammern, der Nutzer erkennt bald, dass man selbst die Rolle der Reinigungskraft übernehmen muss. Auf jeden Fall helfen Metaphern auf dem Weg der Hinführung zu Neuem durch Bezüge zu bereits Bekanntem. Metaphern lenken die Aufmerksamkeit auf bestimmte Merkmale, die für den Verstehensprozess wichtig sind. Sie können allerdings auch irreführende Bezüge herstellen, wie zum Beispiel bei der Metapher von Elektrizität als strömendem Fluss, wo man sich fragen kann, warum Steckdosen keine Stöpsel benötigen, um ein Heraustropfen zu verhindern. Analoges Problemlösen wird durch das Mapping zwischen verschiedenen Realitätsbereichen gefordert, also die Abbildung des einen auf den anderen Bereich. Der Satz »Baumstämme sind Strohhalme für durstige Blätter« regt die Aktivierung einer abstrakten Vorstellung Wasserleitung an, die uns bekannte Formen von Trinkhilfen in den Bereich der Natur projiziert. Analogien und Metaphern erweisen sich damit als wichtiges Bindeglied zwischen Denken und Sprache. Durch den Zwang zur Analogiebildung, den eine Metapher auslöst, werden Suchprozesse angeregt, die neben trivialen Bezügen auch Neues aufdecken helfen. Sieht man, um das Beispiel nochmals aufzugreifen, elektrischen Strom als strömenden Fluss, werden zum Beispiel Fragen nach der Speicherung bzw. Lagerung von Elektrizität mit neuen Antwortmöglichkeiten versehen, in Klammern analog zur Sammlung in Fässern, Weihern, Talsperren, über deren Brauchbarkeit nachgedacht werden kann. Analogien dieser Art können somit neue Problemlösungen anregen. Lakoff und Johnson, in Klammern Vergleiche 1980, machen darauf aufmerksam, dass beispielsweise mit der Metapher »Zeit ist Geld« ein gesamter Gegenstandsbereich, in Klammern derjenige der Zeit, neu organisiert werden kann. Durch diese Metapher werden Aspekte wie der des Verschwendens, des Sparens, des Aufhebens etc. zugänglich. Aber dies ist noch gar nicht der ganze kreative Akt. Erst wenn die schwierigeren Fragen gestellt werden, in Klammern, was ist die Münze der Zeit, was deren Währung, wer die Bank, kommen kreative Problemlösungen zum Vorschein. Eine Metapher auszureizen heißt zugleich, auch ungewöhnliche Relationen herzustellen und zu interpretieren versuchen. Was ist etwa der Zins der Zeit? Lässt sich Zeit leihen? Das Problemlösepotenzial von Analogien und Metaphern liegt darin, genau solche ungewöhnlichen Fragen aufzuwerfen, die man sonst nicht stellen würde. Eine Metapher der Art X ist Y zu verwenden, ist damit gleichbedeutend mit der Frage, was haben X und Y gemeinsam, worin unterscheiden sie sich? Damit regt die Metapher dazu an, sich seines Begriffssystems zu vergewissern und gegebenenfalls neue, noch unentdeckte Beziehungen darin aufzudecken. Damit ist Metaphernverständnis auch ein Test auf sprachliche Kreativität. Ob man wie beim Remote Associates Test drei Wörter wie Ratte, blaue Hütte vorgibt und nach dem alles verbindenden Käse fragt oder ob man fragt, was Zeit mit Geld zu tun habe. Die Suche im assoziativen Speicher wird in Gang gesetzt und herauskommt gegebenenfalls eine neue Erkenntnis. Abschnitt 13.5 Expertise. Ein wichtiger Phänomenbereich befasst sich mit den Effekten wiederholter Problemlösungen, die schließlich zu Expertise in einem Bereich führen. Folgt man Sweller, so hat sich die bisherige Expertiseforschung vor allem mit den Einflüssen des Gedächtnisses und der Problemlösestrategien im Vergleich von Novizen und Experten befasst. Zusätzlich zu diesen Vergleichsstudien liegen auch Befunde aus reinen Expertenstudien zum Problemlösen vor. Auf die drei genannten Bereiche wird nachfolgend eingegangen. Definition. Als Expertise bezeichnet man eine Problemlösefähigkeit oder Leistung in einer spezifischen Domäne, die auf Erfahrung zurückgeht. Definition Ende. Abschnitt Gedächtnis. De Groot in Klammern 1966 hat den Einfluss der Gedächtnisleistung auf das Problemlösen in einer Vergleichsstudie zwischen Schachnovizen und Schachexperten untersucht und dabei festgestellt, dass nicht die Breite, in Klammern, das heißt zu einem Zeitpunkt viele Alternativen prüfen, oder Tiefe der Suche, in Klammern, das heißt einen Zug mehrere Züge weit vorausplanen, die beiden Gruppen unterschied, sondern ihre Behaltensleistung für sinnvolle Schachpositionen. Der dabei beobachtete Expertenvorteil schwand jedoch, sobald Zufallsanordnungen der Schachfiguren zu behalten waren. Ganz ähnlich fanden Chase und Simon, in Klammern Vergleiche 1973, zwar keine Unterschiede in der Anzahl an Chunks, wohl aber hinsichtlich deren Größe. Von den Experten wurden wesentlich größere Chunks gebildet. Problemlösestrategien. Die nordamerikanische Problemlöseforschung hat nach den Arbeiten zum Problemraummodell von Newell und Simon, in Klammern Vergleiche 1972, die Grundlagenforschung im Bereich des Problemlösens aufgegeben, zugunsten einer Forschung, die das wissensintensive Problemlösen in bestimmten Realitätsbereichen, in Klammern Domänen, untersucht. Diese Forschungsrichtung ist unter dem Begriff Expertiseforschung aufgetreten und hat insbesondere aus dem Vergleich von Novizen und Experten eines Bereichs interessante Erkenntnisse gewonnen. Einen Überblick dazu gibt es in dem von Sternberg und French, in Klammern Vergleiche 1991, herausgegebenen Reader, der detaillierte Studien aus so verschiedenen Expertisebereichen wie Lesen, Rechnen, Schreiben, Spielen, mechanischen Problemen, Computerinteraktionen, politischen Entscheidungen, Management oder juristischen Problemen versammelt. Kennzeichnend für Experten ist die Verwendung einer Vorwärtsstrategie, bei der auf umfangreiches Fall- und Hintergrundwissen zurückgegriffen und dieses Wissen auf das Problem angewendet wird. Novizen ohne entsprechende Wissensbasis verwenden eher eine Rückwärtsstrategie, die vor allem auf Mittel-Ziel-Analysen zurückgreift. Ein erfahrener Mediziner etwa geht von allen Patientendaten aus, die ihm zugänglich sind, in Klammern zum Beispiel äußeres Erscheinungsbild, subjektiv berichtete Beschwerden, Krankengeschichte, Laborbefunde, Röntgenbilder und zieht daraus seine Schlüsse. Novizen nehmen dagegen einzelne isolierte Symptome und schließen von dort aus rückwärts auf dahinterliegende Krankheitsprozesse. Hinsley, Hayes und Simon, in Klammern Vergleiche 1977, fanden, dass kompetente Problemlöser kryptarithmetische Probleme, in Klammern Zahlen sind durch Buchstaben repräsentiert, zum Beispiel Cent plus More gleich Money, entspricht der Addition von 9567 plus 1085 gleich 10652, mit hoher interindividueller Übereinstimmung klassifizieren konnten. Physikexperten klassifizierten in der Studie von He, Glaser und Rees, in Klammern Vergleiche 1982, physikalische Problemstellungen nach ihrer Lösungsmethode, in Klammern zum Beispiel haben mit der Energieerhaltung zu tun, der Tiefenstruktur also, während Novizen sich eher an Oberflächenmerkmalen orientierten, in Klammern haben mit schiefer Ebene zu tun. Abschnitt reine Expertenstudien. Lasker und Hammond, in Klammern Vergleiche 1991, haben in einer qualitativen Studie vier Wetterexperten bei der Vorhersage von gefährlichen Stromwinden, in Klammern Microbursts, untersucht. Die Experten erhielten geschichtete Radarscans potenzieller Sturmzellen, die sie durchsehen sollten, um anschließend eine Wahrscheinlichkeitsaussage über einen Sturm in den nächsten 10 Minuten zu machen. Für verschiedene Sturmcues, in Klammern spezifische meteorologische Parameter wie Drehung, Konvergenz, absteigender Kern etc., sollte zu verschiedenen Darbietungszeitpunkten ein quantitatives Urteil abgegeben werden, sodass die Urteile der vier Experten im Verlauf der Zeit analysiert werden konnten. Als Ergebnis zeigte sich zum einen eine nur mäßige Übereinstimmung der Expertenurteile, in Klammern zwischen 0,40 und 0,60, zum anderen, dass ein Updating der Informationen zu kaum höherer Genauigkeit führt, obwohl sich die Experten fälschlicherweise sicherer fühlen. Lask und Hammond ziehen daraus den Schluss, dass der weit verbreitete Glaube unter Experten, mit mehr Daten bessere Vorhersagen machen zu können, nicht durch ihre Ergebnisse gestützt wird. Außerdem problematisieren sie die geringe Übereinstimmung der Experten. Wenn in der Forschung zur künstlichen Intelligenz, wie häufig praktiziert, nur ein Experte bei der Bildung von Expertensystemen herangezogen wird, kann dies erhebliche Probleme verursachen. Würde ein anderer Experte zu Rate gezogen, würden andere Regeln implementiert, die zu anderen Vorhersagen kämen. Exkurs: Die wichtigsten Unterschiede zwischen Experten und Novizen beim Problemlösen im Überblick. Über die Unterschiede zwischen Experten und Novizen beim Problemlösen liegt einiges an Forschung vor. Zahlreiche dieser Unterschiede sind wiederholt unstabil nachgewiesen worden. Dazu gehören folgende Punkte. Experten lösen Aufgaben schneller als Novizen. Allerdings nur, wenn sie dazu aufgefordert werden. Ansonsten benötigen sie gleich viel Zeit. Experten sind genauer als Novizen, sofern es nicht um Entscheidungen unter Unsicherheit geht. Zwischen Experten und Novizen bestehen keine Strategieunterschiede. Lediglich Personen in einem Übergangsstadium, in Klammern Präexperten, scheinen abweichende Strategien zu verwenden. Metakognitive Fähigkeiten, in Klammern wie Self-Monitoring, scheinen bei Experten ausgeprägter zu sein. Diese können auch die Schwierigkeit von Problemen besser einschätzen. Bei der Klassifikation von Problemen orientieren sich Experten an tiefen Merkmalen der Probleme, in Klammern zum Beispiel unterschiedliche physikalische Gesetze, während Novizen sich an oberflächliche Merkmale, in Klammern zum Beispiel Materialunterschiede, halten. Die Wissensstrukturen im semantischen Gedächtnis weisen Unterschiede zu Novizen auf, die vor allem in den Assoziationen zwischen Konzepten liegen. Das episodische Gedächtnis für Probleme und Lösungen ist bei Experten größer. Bereits de Groot, in Klammern Vergleiche 1965, konnte bei Schachexperten zeigen, dass deren Behaltensleistung für Schachkonfigurationen deutlich über derjenigen von Novizen lag. Allerdings nur, solange es sich um sinnvoll interpretierbare Stellungen handelte. Bei unsinnigen Konstellationen unterschieden sich beide Gruppen nicht, in Klammern Wegfall des Wissensvorteils. Auch der Abruf bei einer Wiedergabe gelernter Listen zeigt bei Experten deutliche Effekte hinsichtlich der Reihenfolge der genannten Elemente, da sie stärker auf semantische Beziehungen achten. Schließlich unterscheiden sich Experten und Novizen hinsichtlich ihrer Chunks, das heißt der Möglichkeiten einer effizienten Codierung von Informationen. Liegt eine ausgefeilte Abrufprozedur vor, in Klammern zum Beispiel Nutzung einer Gliederung, können Experten erhebliche Mengen an Informationen speichern, ohne dass unbedingt mehr Chunks gebildet werden müssen. Obwohl kein expliziter Nachweis vergrößerter Chunks vorliegt, scheint diese Annahme doch sehr plausibel und ist mit den Ergebnissen zahlreicher Studien konsistent. Abschnitt 13.6: Notfallreaktion des kognitiven Systems. Eines der auffälligen Phänomene beim Umgang mit dem komplexen Szenario Lohausen war die Tatsache, dass viele Probanden stressähnliche Symptome zeigten. Dörner et al. Beschreiben das Phänomen dieser Notfallreaktion des kognitiven Systems, in Klammern NRK, bei Dörner 1981 noch unzutreffend, da Intellekt kaum eine Rolle spielt, als intellektuelle Notfallreaktion bezeichnet, im Unterschied zu normalen Stressreaktionen wie folgt. Definition: Ein Zitat. Die NRK ist unter Einschränkungen eine genetisch vorgegebene Reaktion auf unspezifische Gefahrensituationen und ihr Zweck ist die Herstellung einer Bereitschaft für schnelle und allgemeine Reaktionen. Die NRK besteht darin, dass neben einer allgemeinen Aktivierung eine Externalisierung der Verhaltenssteuerung erfolgt und außerdem eine Voraktivierung allgemeiner, das heißt von keinen oder wenigen spezifischen Bedingungen abhängiger Verhaltensweisen. Definition Ende. Der hier beschriebene mit Unlust einhergehende Kontrollverlust wird abhängig gemacht von der aktuellen Kompetenz des Individuums, mit einer schwierigen Situation umzugehen. Dieses Konzept nennt Steudel, in Klammern Vergleiche 1987, heuristische Kompetenz. Die Effekte der NRK sind dramatisch und liegen auf mehreren Ebenen. Charakteristisch hierfür sind: die Senkung des intellektuellen Niveaus, die sich im Absinken der Selbstreflexionen, dem Absinken von Absichten und Vornamen, einer Stereotypisierung und dem Absinken realisierter Absichten zeigt. Die Tendenz zu schnellem Handeln, die sich in einer Erhöhung der Risikobereitschaft, erhöhten Regelverstößen und erhöhten Fluchttendenzen zeigt, sowie die Degeneration der Hypothesenbildung, die sich in globalerer Hypothesenbildung und deformierterer Prüfung, wachsender Verschanzungstendenz, in Klammern Verzicht auf Falsifikationen, und einer Endkonkretisierung von Zielen niederschlägt. Die NRK zeigt in besonderer Weise die Notwendigkeit, kognitive, motivationale und emotionale Aspekte der Problembearbeitung simultan zu verfolgen. Problemlösen ist eben nicht nur pure Kognition, wie es auch in den Ansätzen zur kognitiven Modellierung zumeist unterstellt wird, sondern erzeugt Emotionen als Begleiterscheinungen, die ihrerseits wiederum auf das kognitive Geschehen verändernd rückwirken. Studienbox: zur Rolle der Emotionen beim Problemlösen. Nice or nasty environments. Die enge Verknüpfung von Kognition und Emotion beim Bearbeiten komplexer Probleme demonstriert eine Arbeit von Barthe und Funke, Klammern in Press, am Beispiel des computersimulierten Szenarios Schneiderwerkstatt, bei dem Versuchsteilnehmer über einen simulierten Zeitraum von 12 Monaten die Geschicke einer kleinen Hemdenfabrik als Manager gestalten sollten. Je 42 Personen arbeiteten entweder unter guten oder schlechten Bedingungen, in Klammern nice or nasty environments. In der guten Bedingung erhielten sie aus der unsichtbaren Hand der Versuchsleitung jeden Monat einen Zuschuss zu ihrem Kapital, in der schlechten Bedingung wurde den Testpersonen heimlich Geld aus der Kasse genommen, sodass sie, egal wie gut ihre Entscheidungen waren, auf keinen grünen Zweig kamen. Warum wurde diese Manipulation vorgenommen? Die Annahme bestand darin, dass sich die Personen in der netten Umgebung wohlfühlten und sich daher in einer positiven Stimmung befanden, während für die Personen aus der hässlichen Bedingung eine schlechte Stimmung erwartet wurde. Beides konnte nachgewiesen werden. Viel wichtiger aber waren die Auswirkungen dieser Stimmungsunterschiede. In der schlechten Stimmung schnitten die Testpersonen deutlich besser ab als in der guten Stimmung. Dies sagt zum Beispiel die Affektkognitionstheorie von Fiedler, in Klammern Vergleiche 2001, genauso vorher, da gute Stimmung zu einer weniger sorgfältigen Verarbeitung führt als schlechte. In schlechter Stimmung suchten die Probanden zudem nach mehr Informationen. Das auf den ersten Blick überraschende Ergebnis, wonach gute Stimmung zu schlechterer Problemlöseleistung führt, wird auf den zweiten Blick also verständlich. Interessant an dieser Studie ist übrigens auch die Art der Induktionsemotion. Während in früheren Studien zu diesem Thema eine externe Emotionsinduktion vorgenommen wurde, in Klammern positives oder negatives Feedback zu einem Test, der vor der eigentlichen Problembearbeitung verabreicht wurde, ist hier der Weg über eine aufgabeninhärente Emotionsinduktion gewählt worden. Dies hat vor allem den Vorteil, zeitlich andauernd zu wirken, während die externe Induktionsmethode im Laufe des Versuchs an Wirkung verlor. Studie Ende.